Das ist Eva Löbau. Und wir beide sind schon beim Du. Obwohl, Eva, du sagst ja, eigentlich dürfen wir uns noch gar nicht duzen.
Ne? Nee, erst wenn wir einen 3000er gemeinsam bestiegen haben.
Woher kommt diese Regel?
Von meinem Vater. Er war sehr förmlich. Also er hat schon manchmal die Leute mit Vornamen angesprochen, aber eben dann doch sie. Und dann auf dem 3000er hat er gesagt, ich bin der Peter.
Okay, ich bin die Bettina.
Ich bin die Eva.
Eva, wir haben das mit dem 3000er machen wir noch. Erstmal gehen wir rüber aufs rote Sofa und Sie bleiben bitte dran. Bis gleich.
Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Und damit einen wunderschönen guten Abend. Alle, die gelegentlich Fernsehen, kennen ihr Gesicht und ihre eindringliche und eigenwillige Art zu spielen. Ob als taffe Tatortkommissarin Franziska Tobler oder als schräge Rosa bei den Buntschuhs, ihre Bandbreite ist riesig. Heute hat sie einen spannenden und berührenden inklusiven Kinofilm im Gepäck. Die Schauspielerin Eva Löbau. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa, liebe Eva.
Vielen Dank.
Du konntest diesen Sommertag heute nicht so ganz genießen, ne?
Ja, ich war die ganze Zeit im Zug. Ich konnte ihn in einem leeren Zug fast genießen. Ich kam von Salzburg angereist.
Aber die Klimaanlage im Zug hat funktioniert?
Ja, hat alles funktioniert. Ich war pünktlich. Also ich habe wirklich hoch gepokert eigentlich. Sonst hätte ich schon gestern Abend fahren müssen. Und ich kam so an, dass ich noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier ins Studio fahren konnte.
Ja, das war dann randgenäht, aber hat ja alles wunderbar geklappt. Mhm. Bist du denn ein Sommermensch? Also bist du eigentlich, wenn du jetzt nicht gerade im Zug sitzen musst, bist du gern draußen in der Sonne?
Ja, also ich mag eigentlich alle Jahreszeiten so auf ihre Weise. Also, aber ich mag es auch gerne warm. Ich mag gerne schwimmen im Freien.
Jetzt stellt Ihnen Laura Neumeister Eva Löber erstmal näher vor.
Sie hat das gewisse Etwas.
Let's dance.
Findet immer die richtigen Worte.
Aber du, Gunula, sei mir nicht böse, aber du siehst gar nicht gut aus.
Und vor allem hat sie immer alles im Griff.
Halli, wart, bring dir doch deine Kügele.
Aufgewachsen in Baden-Württemberg, studiert sie in Berlin und Wien.
Wir Schwaben sind halt überall.
Von der strenggläubigen Tante.
Amen.
Amen.
Bis zur taffen Tatortkommissarin.
Auseinander!
Hey, einer kommt mir zu nahe. Ihr geht alle miteinander in den Raum.
Verleiht sie ihren Figuren eine ehrliche Note.
Hadi, jetzt tu doch was!
Schauspielerin Eva Löbau.
Hey Eva, du machst so viele, so unterschiedliche Sachen, dass man gar nicht alles besprechen kann. Wir mussten uns für ein paar Projekte entscheiden. Fangen wir doch mal an mit Luisa. Das ist ein inklusives Kinoprojekt, ist zurzeit im Kino zu sehen. Was ist das für eine besondere Geschichte?
Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die in einer Wohneinrichtung wohnt für behinderte Menschen, also junge Erwachsene oder Erwachsene. Und dort auch arbeitet und die sehr lebenslustig ist und auch so für jeden Spaß zu haben. Und auch sehr flirtiv und die dann aber ein Erlebnis hat, das sie verstummen lässt. Und wo man dann erst so nach und nach herausfindet, was war das. Und vor allem wird die Umwelt dadurch aufmerksam, dass sie eben schwanger ist und sie es nicht erklären kann, warum sie schwanger ist.
Mhm. Du spielst ihre Mutter.
Und ich spiele ihre Mutter.
Das Besondere an diesem Film ist ja, es spielen 10 Menschen mit Behinderung und 10 Menschen ohne Behinderung. Mhm. War das für dich eine neue Erfahrung oder hattest du sowas schon mal gemacht?
Nee, aber ich habe darauf gehofft, dass ich in so einem Team arbeiten kann oder in so einem Cast. Ich wollte auch vorher schon gerne inklusives Theater machen. Und kenne da auch mehrere Theatergruppen und gehe da auch als Zuschauerin ganz oft hin. Also weil ich das total inspirierend finde und interessant finde einfach. Also das sind ja oft auch kollektive Projekte und solche Arbeitsweisen interessieren mich eben. Mm-hmm. Und auch meine Damen und Herren, also dieses Theaterkollektiv, aus dem die Kolleginnen eben mit Behinderungen kamen, die kenne ich schon von. Mm. Von davor.
Mhm. Ja. Das musst du nachher noch mal näher erklären, wie ihr da gearbeitet habt. Wir gucken erst mal in den Film kurz rein, Luisa.
Ja,
Weiß Anton schon, dass du schwanger bist?
Ja, das weiß der.
Okay. Das war nur eine Frage, ja?
Okay.
Okay. Hast du dich in wen anders verliebt?
Wer ist es denn? Der Busfahrer Holger hier? Hey, wir finden schon eine Lösung. Du musst dir keine Sorgen machen.
Komm gleich wieder.
Also, wir müssen das schon mit ihr ganz klar besprechen. Sie muss die Entscheidung dann ja schon auch selbst treffen.
Ja, das hat sie schon gesagt. Ja? Ich finde nicht, dass es da irgendeine Alternative gibt. Und ich glaube nicht, dass Luisa irgendwie die Tragweite dieser Situation verstehen kann.
Das bringt doch überhaupt nichts, wenn wir jetzt hier so einen Druck aufbauen. Wir müssen sie einfach mehr und offen...
Ich höre euch!
Entschuldigung. Ja, und?
Ich will jetzt... Ja, gar keins.
Sehr, sehr eindringlich, finde ich, schon dieser kurze Ausschnitt. Diese Schauspielerinnen und Schauspieler, du hast gerade schon ein Theaterprojekt erwähnt. Wie sind die vorbereitet worden, darauf in so einem Film zu spielen? Wie viel Erfahrung hatten die?
Also das sind alles professionelle Schauspieler und Schauspielerinnen,
ja.
Also die da auch wissen, dass sie spielen.
Ja.
Und das Regie-Team, Julia Rösler, und Silke Mershäuser, die ja auch schon ein langes Team sind, die sind mit dem Skript oder ihrer Fassung da hingegangen, also oder haben das angetragen dieser Gruppe. Die hatten Interesse und haben dann wirklich wochenlang auch gelesen und sich und mit dem Thema auseinandergesetzt und auch dann mit den Rollen langsam auseinandergesetzt und also auf wirklich unterschiedliche Weise. Einerseits also über den Text, dass das besprochen wurde, wie sie in solchen Situationen, also was sie sagen würden, ob das vielleicht sogar zu viel Text ist oder was anderes, aber auch so, in welchen Klamotten sie sich wohlfühlen würden, ja. Und so. Also das war, genau. Und war nicht den ganzen Prozess da dabei. Einzelne Schauspielerinnen waren dabei, zum Beispiel Trixie, die eine Pflegerin spielt. Die war da schon viel länger mit eingebunden. Aber dadurch, dass ich ja auch jemand von außen, also nicht von außen für Selina, also für die Schauspielerin,
ja.
Die meine Tochter spielt.
Selina
sondern,
Schaff,
aber, genau, aber sozusagen, ich bin ja nicht mit in diesem Alltag, in dieser betreuten Wohneinrichtung. Weil das ist eben die Geschichte, dass wir als Familie uns entschieden haben, dass sie als junge Erwachsene auszieht, auch bei den Eltern und nicht, also um unabhängiger zu sein. Mhm. So, genau. Und ich kam dann eben, als wir kurz vor Drehbeginn auch zu Probenwochen dazu, um eben meine Tochter kennenzulernen, damit wir auch ein vertrautes Verhältnis haben miteinander.
Ja. Und wie war das für dich, diese Art zu arbeiten? War das ganz anders, als wenn du in einem deiner sonstigen Filme spielst oder drehst?
Also ganz anders würde ich jetzt nicht sagen, also weil ich auch echt in schon sehr unterschiedlichen Kontexten gedreht habe zwischen eben sowas wie Tatort, aber auch improvisierte Low-Budget-Kinofilme oder so. Also da kenne ich irgendwie ganz unterschiedliche Sprachen am Set sozusagen, also wie schnell es gehen muss. Und hier war einfach eine sehr rücksichtsvolle Atmosphäre, wo das ist vielleicht das Ungewöhnliche, wo einzelne Schauspielerinnen auch sagen konnten, so, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann wurde darauf Rücksicht genommen und dann hat man auch Schluss gemacht oder hat was anderes gemacht. Und so. Also das, dass man sich so zusammenreißen muss als Schauspielerin ja auch manchmal, weil es schnell gehen muss oder die Szene muss noch in den Kasten. So in solche Situationen kam man eben nicht.
Ja. Der Film hat schon viele Preise bekommen und es wurde auch ordentlich gefeiert. Ne? Das hast du irgendwo erzählt, dass die sich auch so gefreut haben alle über diese Würdigung des Films dann.
ja, also gefeiert wurde auch schon beim Drehen einfach. Also es war irgendwie immer schön oder so an Abenden oder so, dass man einfach, es war einfach eine gute Gruppenstimmung immer. Ja,
ja, ja. Also lohnt sich auf jeden Fall, denke ich, diesen Film Luisa sich anzusehen. Das menschliche Miteinander, der Zusammenhalt, so unterschiedlich wir auch sind, das funktioniert zum Glück ja nicht nur im Kino, sondern auch manchmal im wahren Leben. Wissen, dass jemand für einen da ist, auch in schweren und einsamen Momenten, das ist der Sinn des Projekts Seniorpartner der Martha-Stiftung. Es verbindet Senioren und ehrenamtliche Helfer für gemeinsame Zeit und Entlastung im Alltag. Elena Tahiris stellt es Ihnen vor.
Einmal die Woche, immer zur selben Zeit,
und
kommt Karl-Heinz zu Besuch.
Ja, es ist sehr schön. Ja. 35, ja.
Rolf leidet an Demenz. Karl-Heinz ist sein ehrenamtlicher Seniorpartner, vermittelt von der Hamburger Martha-Stiftung.
Wollen wir da hin?
Ja, die kommt, ja.
Gehen wir dann da hin.
Ich habe gestern Abend Eine Nacht in Helsinki gesehen von Kauris Mäki. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich kenne ihn, aber ich habe lange nichts von ihm gesehen.
3 Stunden Zeit haben sie für Gespräche, Spaziergänge oder Arztbesuche.
Ich freue mich eigentlich immer, wenn er kommt. Das ist. Wir haben uns auch immer viel zu erzählen. Von daher ist sehr schön.
Ja, dann. Auf den Tag.
Ja. Ja, besser kann er nicht werden.
Seniorpartner wurde 2008 gegründet, um einsame Menschen zu unterstützen und pflegende Angehörige zu entlasten. 10 € kostet die Stunde. Bei Pflegegrad übernimmt die Pflegekasse. Nebenan im Garten ist Rolfs Frau Dorothea. Sie hat jetzt frei. Vor 3 Jahren hat sie bei der Stiftung angerufen, wünschte sich Entlastung bei der Pflege. Die Chemie zwischen Rolf und Karl-Heinz hat auf Anhieb gestimmt.
Mir tut es gut, weil ich ihn einfach gut aufgehoben fühle und weiß, dass es ihm gute Laune macht, tatsächlich. Aber das ist auch eine Besonderheit, glaube ich, von dieser begleitenden Person, die einfach sich total auf ihn einstellt.
Nur wenige Straßen weiter. Der erste Eisbecher in diesem Jahr für Seniorpartnerin Marga, links, und Marlies. Auch Marlies leidet an Demenz, ist in der Tagespflege. Die Ausflüge mit Marga bringen Abwechslung in ihren Alltag.
Schmeckt gut.
Schmeckt gut.
Aber sehr, sehr kalt.
Ist ja auch Eis.
Eben.
Regelmäßige feste Besuchszeiten sind Voraussetzung,
hallo,
um Seniorpartner zu werden. Ebenso eine Schulung und ein Erste-Hilfe-Kurs. Marga engagiert sich dort schon seit 2011 ehrenamtlich. Die Rentnerin macht immer weiter, weil sie selber viel zurückbekommt.
Ich bin auch nicht der Typ, der nur immer auf dem Sofa sitzt und zu Hause bleibt. Also ich muss immer unterwegs sein und irgendwas Neues machen. Und ich finde, das ist auch gut so, weil ich denke, man muss immer neugierig bleiben auf alles.
Wieder zurück bei Karl-Heinz und Rolf und dessen Hausschwein Rudi. Zwischen den beiden Männern ist eine echte Freundschaft entstanden. Karl-Heinz besucht neben Rolf 4 weitere Senioren. Einige von ihnen haben im Gegensatz zu Rolf weder Familie noch Freunde.
Ja. Es gibt halt Fälle, wo ich denke, dass ich gut, dass wir den Kontakt haben. Wenn jemand eine ganze Woche kein Wort redet, dann reden wir eben über Rot-Weiß-Essen oder so, ne? Und über Fußball. Und da gehe ich dann auch gerne hin. Es ist ja nicht nur, dass ich was anbiete, sondern dass ich bekomme ja auch eine Menge, ne?
Karl-Heinz freut sich darauf, Rolf und die anderen weiter zu begleiten. Denn seit seinem Renteneintritt hat er sich vor allem eines zum Thema Pflege klar gemacht.
Die ersten Jahre und die letzten Jahre eines Lebens ist man sehr auf die Freundlichkeit anderer Menschen angewiesen. Was hindert uns daran, es in der Zwischenzeit zu tun?
Schönes Projekt. Eva Löber und ich sind hier auf der Schwäbischen Alb, die ja wiederum mit deinem Vater viel zu tun hat. Und deinen Vater hast du ja auch gepflegt und begleitet die letzten Jahre seines Lebens. Mhm. Wie wichtig war da auch, dass du mal entlastet wurdest oder deine Familie durch Menschen, die geholfen haben?
Ja, sehr wichtig. Also ich wurde einerseits eben, also er wohnte wirklich bei mir in meiner Wohnung in München und wurde dann aber auch von meinen Geschwistern unterstützt, die dann eben, wenn Not am Menschen war, einsprangen. Ich hatte auch das Glück, dass ich ungeheuer freundliche Nachbarn hatte, die auch mit ein Auge auf ihn hatten oder ihn unterstützt haben. Mein Vater war nicht dement, er war nur körperlich sehr gebrechlich und also war immer ein angenehmer Gesprächspartner auch. Also das half auch, dass er selber auch nett war sozusagen. Mhm. Genau, und hatte eben Unterstützung durch einen Pflegedienst.
Ja, ja, das ist auch, ja. auch wichtig, dass man sich dann auch Hilfe holt. Wir sind ja hier auf der Schwäbischen Alb. Du hast schon gesagt, du weißt gar nicht ganz genau, wo wir hier sind.
Nee. Also diese Kuppen da, das ist ja dann, also das wäre, wenn, dann ist das hier Alb drauf, ne? Und das wäre dann so schon das Neckartal oder so, könnte sein. Und das hinten wären dann vielleicht, das ist es so die Teck, aber da ist keine Burg drauf, deswegen, also ich weiß nicht genau,
was das ist. Sieht jedenfalls sehr schön aus. Ja. Was sind das denn für Erinnerungen, die hochkommen, wenn du auf der Schwäbischen Alb bist? Gerade auch was deinen Vater und eure gemeinsamen Wanderungen.
Also das ist jetzt nicht nur Vater, das ist Familie. Und die Schwäbische Alb war eigentlich in der Mangelung der Alpen, weil wir nun mal eben in der Nähe von Stuttgart wohnten. Weil da mein Vater bei einem großen Automobilunternehmen gearbeitet hat. Genau, und meine Eltern beide einfach passionierte Bergsteiger waren und ich auch seit meiner Geburt im österreichischen Alpenverein bin. Genau, und dann ist man da immer hingefahren. Also als ich noch klein war, meistens zum Wandern und später dann Fahrradtouren auf die Alp. Das war dann immer auch so eben die Vorstufe, um mal einen Alpenpass zu fahren. Ist man dann wenigstens den Alp drauf hochgefahren.
Ach so, ja, aber auch ganz schön steil, oder?
Ja, oder lang, ja. Ja. Kann dann auch schon mal 8 Kilometer sein oder so, die es bergauf geht.
Und seid ihr dann auch, habt ihr so Hüttenwanderungen gemacht oder immer morgens hoch und abends wieder runter?
Also auf der Alp sind wir, also es waren Wochenendwanderungen, also da sind wir morgens hingefahren und abends zurück. Und in den Alpen, haben wir wirklich viele Hüttentouren gemacht, so mehrere Tage oder 10 Tage lang, so von Hütte zu Hütte, genau.
Weil ja deine Mutter auch Österreicherin ist.
Also mein Vater auch,
ja. Ach, beide, deswegen hast du eine enge Beziehung.
Ich auch.
Natürlich. Ach, du hast die österreichische Staatsangehörigkeit
auch. Ja.
Und spielt denn das Wandern in deinem Leben heute auch noch eine Rolle oder ist das noch eine Kindheitsgeschichte oder Jugendgeschichte gewesen?
Ich suche das schon, ja. Ich gehe sehr viel mit meinen Geschwistern oder vor allem mit meiner Schwester und meiner Nichte bergsteigen. Die wohnen in Innsbruck, also da liegt es nahe.
Ja. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja. Was würdest du denn sagen, hier einem Norddeutschen, der noch nie auf der Schwäbischen Alb war, warum sollte man da mal hin? Also was verpasst man, wenn man da noch nie war?
Das ist eine raue Landschaft. Also es ist jetzt kein Hochgebirge, sondern ein Mittelgebirge. Aber es hat so was Raues. Es gibt viel, also was verpasst man?
Ja, aber es ist
eine interessante Sprache ist das auch. Also da kann man vielleicht die Unterschiede zwischen Schwäbisch und Schwäbisch. Es ist eben auch eine raue Sprache. Es ist ein Kalkgebirge. Es gibt viele Höhlen. Das verpasst man.
Ah, okay. Ach, das reicht doch schon.
Ja.
Das reicht Ich habe schon Lust. Ich habe schon Lust, mir das mal anzugucken.
Das Raue, das lockt ja. Naja.
Ja, und auch einmal so eine Landschaft kennenzulernen, so, die man gar nicht,
der man mal vorbeifährt.
Ja, nicht so spektakulär fährt man vorbei. Lohnt sich ja vielleicht gerade. Das Schwäbische, du hast ja schon gesagt, den Dialekt. Du hörst dich gar nicht Schwäbisch an, wenn man sich mit dir so unterhält. Das heißt, du bist auch nicht mit dem schwäbischen Dialekt aufgewachsen.
Naja, in der Umgebung schon. Also ich bin ja in Plochingen aufgewachsen. Das ist so ein Vorort von Stuttgart. Da haben schon alle Schwäbisch gesprochen oder die meisten. Aber eben meine Mutter ist wirklich patriotische Salzburgerin und die spricht eher mit einem Salzburger Akzent, aber auch jetzt nicht breiten Dialekt. Und für die war das wie Tabu, dass man Schwäbisch spricht. Sie mochte das Schwäbische überhaupt nicht.
Ah, und wie hast du es dann gelernt?
Ich hatte das Drehangebot für den Wald vor lauter Bäumen von Maren Ade und habe mir dann das Schwäbisch drauf geschafft wieder, indem ich mit ehemaligen Schulkameraden telefoniert habe und eben mich beraten habe lassen. Und ich hatte das ja schon irgendwie drin, das war ja die ganze Kindheit da. Ja. Aber es war wirklich so ein Sprachtabu. Mhm.
Wir sehen dich ja gleich noch bei den Buntschuhs. Da ist, hört man es ja besonders. Also man hört da wahnsinnig gerne zu. Wir bleiben noch mal beim Thema Sprache. Auch wenn es jetzt nicht um einen Dialekt geht, sondern um eine ganz eigene regionale Sprache, die nur auf der kleinsten Sprachinsel Europas gesprochen wird. Und die befindet sich in Niedersachsen im Landkreis Cloppenburg. Da sprechen so ungefähr 1500 bis 2000 Menschen Saterfriesisch. Christoph Hemker hat sich das mal genauer angesehen bzw. angehört.
Hier sind wir nun in Städtel. Das ist quasi die Ortsmittelpunkt, wenn man es so will. Und was so ein bisschen bezeichnend von Städtel ist, ist das wie der Jussierkehebe, der Juletischgaule, der das Dorfgemeinschaftshus und der bietet den Beldenstun.
Ein Dorfrundgang als Sprachkurs. Veronika Pugge unterrichtet Saterfriesisch und zeigt ihrem Kurs, wo diese Sprache aktiv gesprochen wird. In der Grundschule von Scharrel auf Saterfriesisch. Schkedel.
Dann große Lesetimpel, die große Leseecke. Denn weil ich auch ganz flug finde, dass du beide nur bitte hier kostet du Water trinke.
Vom Friesischen stammt die Sprache ab.
Der das Verwuchtere ist das Hüsken. Und hier haben wir das Hüsken, Fado Vente. Es ist eine eigene Sprache, da wir eine sehr umfassende Grammatik haben, die sich auch wirklich vom Deutschen total unterscheidet oder auch von anderen Sprachen. Da gibt es so besondere, zum Beispiel Verben, wir haben O-Verben, was noch so ein Relikt aus dem Altfriesischen ist. Wir haben bestimmte Verbformen, die es im Deutschen so nicht gibt und auch im Plattdeutschen nicht. Siegbert,
bitte?
Kannst du mir erzählen, von wel det Junose ist?
Das ist Junose von den Dave.
Gut. Zum ersten Mal gibt es Saterfriesisch als Intensivkurs. 5 Tage lang von morgens bis abends. Die Kursteilnehmer größtenteils ortsansässig aus dem Saterland.
Jumule von den Dave.
Sin Hus baut Wilke just um.
Sin Hus baut Wilke just um.
Det ist Gjucht.
Det ist Gjucht.
Ich wohne hier und deswegen reizt es natürlich, weil man sich auch mit einigen Orts Menschen hier besser unterhalten kann. Also gerade wenn man in so Gruppen sitzt, in den Vereinen dabei, dann kann schon passieren, dass die einfach Saterfriesisch miteinander reden. Und dann ist es gut, wenn ich das auch bohle kann.
Hier schaue ich immer der Zilter Lounge, so dass es ein bisschen jetzt grafisch dergestalt ist. Und rund um Tau, und das ist der Grund, wieso sich das hier so isoliert hielten hat, wir ju fahren. Vor Bekannten, was der Zilter Lounge nicht Tau erreichen, außer Uju A.
So abgeschieden bilden 4 Orte bis heute das Saterland.
Strüttling, Ramslow, Scharrel, Sedelsberg und auf Saterfriesisch Struckelje, Romelze, Schkedel, Sedelsbierig.
Auf der kleinen Sprachinsel legt man Wert auf Heimatverbundenheit und Identität. Im Kulturhaus entdecken die Schüler so einige Vokabeln aus dem Unterricht wieder.
Oi ist Ei. Sies heißt Käse.
Tuskewete ist Mais.
Das Sprechen ist für uns das Schwierige. Also wir sind ja beide keine wirklichen Muttersprachler, sondern haben es aber immer gehört, aber selber nicht gesprochen. Und wir wollen eben auch so Ideen sammeln, was man machen kann und wie man das auch in der Schule umsetzen kann, und um das zu fördern.
Sprache lernen geht am besten durch Sprechen. Die Ersten trauen sich ein bisschen Bale mit Einheimischen.
Go, nein.
Wo hältst du?
Gut, ich hätte Christoph.
Wo bist du denn dann zu kommen, dass du Sätisch lernen willst?
Ich habe Old-Germanske Sprocken gelernt. Oh. Nun lehre ich friske. Ja. Freische Sprocken.
Und du musst hier kommen, ne?
Ja.
Du musst hier kommen.
Das wollen alle, sofern sie nicht schon hier wohnen. Im Saterland, der kleinsten Sprachinsel Europas.
Ja, also ich wusste das überhaupt nicht. Das ist mir völlig neu. Und es klingt auch schwierig, finde ich.
Also das klingt jetzt so weich, ne?
Ja,
weil
ja.
Weil wir es doch vom Rauen hatten.
Das stimmt,
ist
stimmt.
Das ist ja so eine weiche Sprache.
Das musst du doch öfter mal, ne? Du musst doch öfter mal jetzt nicht nur Schwäbisch, sondern auch Dialekte dir für Rollen drauf schaffen. Wie kompliziert ist das manchmal?
Ja, eben gerade in den Dialekten, wo man denkt, ja, da kenne ich mich ja schon so ein bisschen aus, zum Beispiel Berlinerisch oder so. Ich habe mal eine Berliner Bäckerin gespielt
Und zwar eine Ostberliner Bäckerin.
Ah.
Und das ist ja schon noch mal eine andere Sprache als Westberliner.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann war aber den ich mir als meinen Coach, Sprachcoach auserkoren hatte, der war aber eher so aus Brandenburg. Das war dann auch ein bisschen gefährlich, aber nicht wirklich gefährlich.
Hat geklappt.
Ja.
Eine Rolle, die ich ja liebe, ist die Rosa.
Rose. Das muss sie ja auch im Film dauernd korrigieren.
Ja, in den Bundschuhs.
Ja.
Ist das eine Traumrolle für dich? Also was hast du gedacht, als du das angeboten bekommen hast?
Ich habe gedacht, ja, einmal kann man es ja machen. So. Und das eher jetzt ist es ja, ich weiß nicht, die 9. Folge oder die 10. kommt? Die 10. kommt jetzt. Und das ist so ein bisschen so wie Guilty Pleasure, würde ich mal sagen.
Also ist ja wahnsinnig erfolgreich und sehr, sehr lustig. Bevor wir nochmal über die Rose näher sprechen, gucken wir uns mal eine Szene an aus den Bundschuhs oder mehrere sogar.
Nein, Hans-Dieter und Rose sind nicht hier. Das würde mir ja gerade noch fehlen, wenn diese beiden öden Langweiler hier auftauchen würden.
Hallo, Gundula.
Grundgütiger.
Ich bin nämlich aus sexy.
Gundula, endlich! Der Eddie Barak wartet auf sein Rosinenbrötle.
Gab heute keine.
Nein, nein, nein! Eddie! Na, Rose! Würdest du ausnahmsweise mal das Kind fernhalten?
Ja, gleich. So, du gurgelst jetzt erstmal schön dein Salbeisud und schonst deine Stimme. Hier?
Nein, du kannst nicht verreisen. In 3 Wochen ist meine große Predigtprüfung.
Meinen Segen hast du.
Das nutzt mir nichts. Segnungen werden vom Bischof, Priester oder Diakon vollzogen.
Hä?
Ja, du kannst mich gar nicht segnen.
So, Eddie, jetzt musst du aufpassen, gell? Bleib mal weg.
Ich kann mich ja kaputt laufen, diese Rose, wie die immer angezogen ist. Allein dieses Kostüm, wer sucht das aus?
Verschiedene Kostümbildnerinnen.
Ja. Und da hast du auch Spaß, oder? Das ist mal, ja, man merkt dir richtig schon die Spielfreude an in dieser Rolle.
Naja, es ist auch so, dass die Rolle oder das Drehbuch ist ja meistens hochdeutsch verfasst. Und ich habe dann einfach viel Einfluss, indem ich es ja übersetze ins Schwäbische, weil da hat man ja natürlich auch eine andere Grammatik als, oder die Sätze sind ganz anders gebaut.
Ja, ja.
Und dann nehme ich eben auch dieses Religiöse oder dieses Katholische von Rose sehr ernst. Ich habe da auch so familiäre Prägung. Meine Mutter war Religionslehrerin.
Ah.
Und ich finde ja, dass Humor sich schon auch aus einer Genauigkeit speist. Also so, dass man eben zum Beispiel, wenn ich sage, du kannst mich nicht segnen, sondern es kann nur der... Ja. So, ich bin mir nicht sicher, ob das ursprünglich im Drehbuch stand oder ob ich das nicht reingebracht habe. Ich meine, mich zu erinnern, dass es dann dadurch, dass ich es halt so genau nehme...
Ja.
Manche Witze dann auch noch mal.
Aber das ist möglich. Also das ist ja nicht, mag ja nicht jeder Regisseur, dass man sagt, pass mal auf, ich bringe da meine eigene Note rein.
Nee, aber irgendwie so über die Jahre habe ich da, also haben die mir da, vertrauen die mir da.
Ja. Und du sagst gerade, deine Mutter Religionslehrerin, war das denn, ging das denn fromm zu dann bei euch zu Hause? Musstest du immer zur Beichte oder in die Kirche? Oder?
In die Kirche. Wir sind jeden Sonntag eben zuerst in die Kirche und dann auf die Schwäbische Alb. So, das war der Sonntag.
Ja. Und ist diese Prägung, also lebst du das weiter? Also bist du selbst auch ein gläubiger Mensch geworden oder geblieben?
Nein, also ich bin, weil ich so eine profunde religiöse Ausbildung oder eigentlich tatsächlich auch durch sehr guten Religionsunterricht bin ich letztendlich Agnostikerin geworden. Also dass ich sage, who knows, mag sein, aber ich glaube, dass ich, oder... Ich hatte bisher noch keine religiösen Erlebnisse, die mich jetzt, die mich da wieder zurückgeführt hätten. Also weder auch nicht weggeführt zu einer anderen Religion. Eher ins, also ich versuche schon ethisch zu denken und interessiere mich auch für Religionen, aber ich finde, jegliche Religionen haben schon auch echt neben Kultur auch sehr viel Leid und Krieg und Unfriede gebracht.
Leider, leider, ist ja bis heute so. Aber ich finde auch der moralische Kompass so und dieses Wertesystem, das man ja automatisch mitbekommt dann, ne, wenn man christlich erzogen wird, die sind schon was wert, begleiten einen dann schon durchs
Leben. Ja, also ich war sehr gerne Ministrantin auch. Ich hatte eine Phase, da bin ich vor der Schule noch ministrieren gegangen.
Vor der Schule? Interessant. Ja. So viele kennen dich ja natürlich, also die Buntschuss, ich persönlich mag halt die Buntschuss sehr, aber viele sind auch Fans vom Schwarzwald-Tatort und da spielst du ja diese Kommissarin Franziska Tobler, heißt sie. Das ist schon eine taffe Frau. Wir gucken mal kurz rein in diesen Tatort.
Muss ich jetzt hier die ganze Zeit rumbrüllen oder macht jemand leiser und wir reden vernünftig?
Aus dem Weg, bevor es knallt.
Batzi, wie kommt's, dass du noch nicht wieder einsitzt?
Wir meinen's ernst.
Was ernst? Was wird es hier?
Ja, wenn das einer von euch gewesen wäre, was dann?
Mein Beileid, aber ihr zieht jetzt hier ab und wir kümmern uns um die Sache mit eurem Kumpel.
Ich sag's dir gleich nochmal ins Gesicht, wenn einer von uns geht, dann geht mindestens einer von denen.
Du, wer hindert mich, euch alle überprüfen zu lassen?
Boah.
Hast du Lust drauf, ja?
Ja, ist doch geil! Du bist ein Wassermann!
Vollidioten. Nie im Leben hauen die ab.
Eine ganz andere Facette von dir. Was magst du an dieser Rolle, an dieser Kommissarin?
Ja, dass es eine ganz andere Facette ist. Ja, doch, weil ich über die Zeit schon viel Anfragen bekommen habe, eben eigentlich ausgelöst, ich hatte es ja vorhin erzählt, ausgelöst durch Der Wald vor lauter Bäume. Kamen dann immer Angebote für die Stalkerin oder die Skurrile, so und so. Und dann will ich auch nicht nur eine Facette spielen oder ich sehe mich da jetzt auch nicht nur darin. Und ich habe auch bis auf eben Familie Buntschuh, habe ich auch jegliche schwäbische Rolle, also vielleicht habe ich noch mal eine schwäbische Rolle gespielt, aber eher nicht, also habe ich auch nicht mehr angenommen, weil ich wollte nicht da so festgelegt werden.
Ja, aber das ist ja doch ein bisschen anderer Dialekt, ne? Es hört sich ein bisschen anders an als bei den Buntschuhs, was du da sprichst.
Ach so, da, als Kommissarin. Ja, da gehe ich ja nur so ganz leicht rein. Und eigentlich ist es ja auch nicht, das soll ja kein Schwäbisch sein. Ich bin ja eigentlich eine Fehlbesetzung, ne? Oder wir beide, also Hans-Jochen und ich, wir sind ja beide im Schwäbischen aufgewachsen. Er ist ja aus Reutlingen und das ist ja eine alte Feindschaft zwischen den Württembergern und den Badenern.
Ach, also, tatsächlich?
Ja, genau. Und das, also zum Beispiel sagt man ja, dass so viele Schwaben in Berlin wohnen, aber es sind auch sehr viele Badener, die halt für Schwaben gehalten werden.
Ah, das ist eine ganz feine Grenze offensichtlich.
Ja, genau.
Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber, und dann gibt es ja auch dann so Mails oder Leute,
die beschweren? Ja, dass wir die falsche Sprache sprechen. Hans-Jochen kommt ja auch noch aus dem, also meine Behauptung ist, ich komme eher so unten aus Freiburg.
Ja.
Das ist ja dann auch wieder eine ganz andere Sprache als eben oben im Schwarzwald. Das ist dann auch wieder die raue Sprache.
Ja, interessant. Menschen definieren sich natürlich ganz viel über Sprache und über ihre Region. Ne?
Genau. Und wenn das dann, also ich weiß auch von meinem Kollegen, Hans-Jochen Wagner, der ist auch sehr unglücklich, dass wir das nicht noch genauer nehmen können. Also da fehlt einfach meistens auch die Zeit oder so, dass man das wirklich total da so reingeht in diese Nuancen der verschiedenen Sprachen.
Ja, die beiden hatten doch mal was miteinander, ne? Die beiden Kommissare.
Kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern.
Ich wollte mich fragen, ob das weitergeht. Das
muss eine betrunkene Geschichte gewesen sein.
Aber es ist durchaus denkbar, dass da noch mal was, oder? Ja. Kann man nicht verraten, darf man nicht verraten. Schauen wir mal. Oder? Müssen wir gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Ja.
Gut, was verbinden Sie mit dem Wort Bücherhalle? Endlose Regale mit angestaubten Schmökern, schmucklose Räume, Neonlicht. Dann waren Sie lange nicht mehr an so einem Ort. Bücherhallen sind heutzutage Treffpunkte für Jung und Alt, Orte der Kommunikation, an denen man sich stundenlang aufhalten kann, ohne dass einem langweilig wird. Laura Neumeister hat sich in einer Hamburger Bücherhalle mal umgesehen.
Inspiration für den nächsten Urlaub? Noten für den Musikunterricht, ein Solarmodul fürs nächste Festival oder doch lieber den aktuellen Bestseller. Willkommen im Kosmos Bücherhalle. Hier haben Besucherinnen und Besucher die Qual der Wahl.
Wir haben bei den Büchern in Hamburg 1,7 Millionen Medien im Bestand und 12 Millionen Medien werden jährlich bei den Büchern ausgeliehen.
Das Ganze verteilt sich auf 33 Bibliotheken und 2 Bücherbusse.
Das sind klassische Medien wie zum Beispiel Bücher, Filme, CDs, aber auch Brettspiele, Gemeinschaftsspiele, Konsolenspiele, auch ein ganz wichtiger Punkt, aber auch ganz viele Kindermedien wie zum Beispiel Tonys oder Tipptoy-Stifte. Also die Bücherhallen sind auf jeden Fall mehr als eine typische Bibliothek, die man vor Augen hat, wo man irgendwie nur Bücher ausleiht.
Was in den Bestand kommt, entscheidet das hauseigene Lektorat. Viele Medien sind daher kaum 3 Monate alt. Das alles braucht Platz. Alleine die Zentralbibliothek erstreckt sich über mehrere Stockwerke. Clara Simon hat hier ihre Ausbildung absolviert und ist nun für die Kommunikation verantwortlich. Sie weiß, welche Highlights es zu entdecken gibt.
Hier in der Musikabteilung steht ein E-Piano und Menschen können sich einfach ansetzen und daran spielen.
Ein Stockwerk tiefer, die Bibliothek der Dinge.
Wir haben Skateboard hier, wir haben Nähmaschinen zum Ausleihen, wir haben eine Polaroid-Kamera, wir haben ein Balanceboard, wir haben ganz viele unterschiedliche Dinge, eine Wildkamera. Genau, wir haben zum Beispiel auch ein Karaoke-Set, meine ich. Wir haben ein DJ-Pult, ein kleines. Also auch Partys. Für Partys kann man sich hier gut ausstatten, würde ich sagen.
Und was verliehen wird, muss irgendwann wieder zurück in die Regale. Ein Prozess, der fast ganz automatisch über die neue Sortieranlage in der Zentralbibliothek läuft. Medien aus allen Bücherhallen werden hier nach Standorten sortiert. Wem das noch nicht Hightech genug ist, wird im Makers Lab fündig. Angeschlossen an die Jugendbibliothek warten hier Gadgets wie Plotter und 3D-Drucker auf ihren Einsatz. Die kleinen und großen Highlights sowie die zahlreichen Veranstaltungen in den Bücherhallen teilt Clara Simon auf Social Media.
Neben klassischen Lesungen haben wir zum Beispiel auch hier Tanzveranstaltungen, Tanzworkshops, Schminkworkshops, ganz viele andere Themen, die man vielleicht gar nicht so mit uns als erstes in Verbindung bringt.
Aber auch in Sachen Büchern profitieren die Bücherhallen von Online-Trends wie BookTok.
BookTok ist ja generell ein ganz, ganz großer Hype und hat sich ja mittlerweile etabliert auf dem Buchmarkt. Und für uns ist das so, dass wir das halt super nutzen, um zu zeigen, dass es diese Bücher bei uns gibt und dass Bibliotheken sich dadurch sichtbar machen.
Ein Hype für Bibliotheken. Die Strategie geht auf. Immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger entdecken die Bücherhallen für sich.
Ich finde das total schön, wenn hier was los ist und die Menschen zu beobachten, wie sie mit ganz vielen unterschiedlichen Intentionen in die Bücherhallen kommen. Und vielleicht wollen sie eine Veranstaltung besuchen, vielleicht möchten sie einfach nur ein Buch ausleihen, sich nur aufhalten.
Wer weiß das schon? Genügend Auswahl gibt es hier allemal.
Ja, Eva, ist ja auch dein Thema. Du bist gerne in Stadtbüchereien, hast
ja,
du gerade gesagt.
Auch als Kind war ich eben ganz viel in Stadtbüchereien, in Bibliotheken, ja.
Und diese Stuttgarter, von der du gerade so geschwärmt hast, ist das auch so ein modernes Kommunikationszentrum?
Ja, das ist ein Turm.
Ja.
Und der hat also wirklich eine ganz herrliche Architektur auch. Also ich war eben neulich dort, war verabredet dort und habe eben gesehen, dass viele Leute dort verabredet sind und auch wirklich Jugendgruppen dahin gehen und die können sich dann da auch Zimmer reservieren, um zum Beispiel gemeinsam zu lernen dann ist auch ein ganz herrlicher Blick. Eben so man schaut so, über so einen Lichthof und man kann eben die ganzen Stockwerke runterschauen und sieht so, wo die Leute so ruhig ihren Interessen nachgehen.
Ja,
das ist wirklich
schön.
Ganz toll.
Mhm. Du bist ja als Kind, glaube ich, du bist ohne Fernseher aufgewachsen. Hast du deswegen so viel gelesen auch, so früh?
Achso, ich dachte, jetzt kommt die Frage, ob ich deswegen jetzt.
Ob du deswegen Filmschauspielerin
geworden bin.
Aber dann
ja, ich habe, genau. Also, ich war so ein bisschen Spätzünderin. Also, ich hatte zwei ältere Geschwister, die beide, besonders meine Schwester, sehr belesen war, schon von Anfang an. Und ich habe dann erst so mit 9 angefangen, mich zu interessieren und bin aber dann auch ganz schnell so zur Erwachsenenliteratur übergegangen. Habe schnell, also schon immer auch Kinderliteratur oder Jugendliteratur, aber dann auch irgendwie so, was man halt damals als Kind dann schon verstehen konnte, so wie Heinrich Böll oder Siegfried Lenz oder so. Das waren so meine ersten Erwachsenenbücher.
Ja, verstehe. Ich bin ähnlich sozialisiert, auch ohne Fernseher und auch beim Fernsehen gelandet, merkwürdigerweise.
Ja, meine Eltern haben sich erst einen Fernseher gekauft, als ich darin vorkam.
Ach so. Aber wie kam der Wunsch, Schauspielerin zu werden, wenn du also zumindest nicht durch Filme geprägt worden bist?
Also doch, durch Filme bin ich total geprägt worden. Ich bin immer ins kommunale Kino gegangen,
ach so,
in Esslingen.
Okay.
Also das war auch neben der Stadtbibliothek in Plochingen und Esslingen bin ich dann immer ins Kino gegangen, also so, aber eher so einzelgängerisch. Theater. Also ich habe, als ich anfing, Schauspielerin zu werden, überhaupt nicht an Filme gedacht, sondern ich wollte Theaterschauspielerin werden. Das hat mich, da war ich in so einem Jugendspielclub in Esslingen und da habe ich dann verstanden, das ist ein Beruf. Und davor hatte ich in der Schule eine Lehrerin, die das Theaterspielen sehr gefördert hat. Und mit der habe ich auch, also da hat mich alles interessiert, nicht nur das Spielen, sondern auch Bühnenbild und auch die Texte verfassen. Und das haben wir dann so, irgendwie wurden wir dann so ein Team und haben das dann zusammen gemacht.
Ja, und du machst ja immer noch viel Theater, das ist dir immer auch sehr wichtig. Mhm. Das sind auch so manchmal ein bisschen skurrile Projekte oder auch soziale. Also wir können natürlich nicht alle ansprechen. Ich finde besonders spannend das mit den Obdachlosen. Was ist das genau für eine Geschichte?
Ja, also in Stuttgart wird im... Da fange ich jetzt an, dann Ende Mai bis Ende Juni läuft da ein Projekt, ein Startprojekt vom Staatstheater und vom Theater Rampe. Und das heißt Stop Being Poor. Und das ist ein Konzept, das der Regisseur Julian Hetzel entworfen hat und auch schon ausprobiert hat in den Niederlanden. Und da wird eine Jury zusammengestellt aus Obdachlosen, die eben in Stuttgart angesprochen werden, ob sie sich daran beteiligen wollen. Und diese Jury wird dann letztendlich nach einem Auswahlverfahren eine Person 15.000 Euro im Jahr zusprechen, als quasi bedingungsloses Grundeinkommen.
Eine obdachlosen Person?
Nee, da können sich eben Leute bewerben dafür, aber es ist halt diese Jury, die es aussuchen wird, also die eben sagt, okay, dem gönnen wir es am meisten die suchen da ihre eigenen Maßstäbe. Und eben das Auswahlverfahren, da bin ich dann beteiligt. Ich führe Interviews mit Leuten, die sich eben dafür bewerben.
Ah, ja.
Genau. Und da gibt es so einen speziellen Ort im öffentlichen Raum, wo dann eben diese Gespräche stattfinden mit Bewerbern und die das auch dann so philosophisch rahmen, also eben die Gedanken, warum könnte man das wollen und ist es gut, Hoffnung zu haben oder hindert uns Hoffnung am Handeln und solche Dinge. Mhm.
Klingt sehr spannend. Mhm. Wir haben noch einen Aufruf für Sie. Sie können nämlich hier bei Hinnerk Baumgarten auf dem roten Sofa sitzen, wenn Sie sich bewerben.
Einmal als Gast hier auf dem roten Sofa sitzen, live bei mir in der Sendung. Das funktioniert. Machen Sie mit bei unserer Aktion Vereint im Norden. Wir suchen Sie und Ihren Verein. Sie setzen sich für ein Miteinander der Generationen ein, bringen Menschen unterschiedlichen Alters zusammen, bauen Brücken zwischen Jung und Alt. Und Sie haben durch Ihr Engagement auch Ihrem eigenen Leben eine positive Wendung gegeben. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Bewerben bitte auf ndr.de/vereint und dann sehen wir uns am 13. Juni live hier auf dem roten Sofa.
Ja, da bin ich mal gespannt, wer von Ihnen dann da letztendlich landen wird. Das passt ja auch zu deinem, irgendwie passt es auch, ne?
Ja, aber es gibt keine 15.000, glaube ich.
Nee, es gibt keine 15.000. Eva, war schön, dich kennenzulernen. Jetzt hast du es ja nicht mehr so weit zurück, musst nicht wieder so lange im Zug sitzen. Ne?
Nein.
Danke, dass du hier warst. Morgen kommt Ronen Steinke, Jurist und Journalist mit einem ganz interessanten Buch. Und jetzt kommt ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder.